Geliebte Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wir wollen uns heute mit dem ersten Kapitel des Buches Haggai beschäftigen. Das Buch Haggai ist ein sehr kurzes Buch, das zweitkürzeste im Alten Testament, und deshalb ist es nicht leicht zu finden. Am einfachsten ist es, wenn ihr zum Ende des Alten Testaments aufschlagt, zum Buch Maleachi, und dann zurückblättert. Und dann kommt zuerst das Buch Sacharja und dann das Buch Haggai. Ich lese uns also Haggai Kapitel 1. Und hier steht geschrieben in Gottes heiligen Wort: Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn des Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Josadak, dem Hohenpriester. So spricht der Herr der Heerscharen: Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai: Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet da liegt? Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen: Richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen: Richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut, und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das? Spricht der Herr der Heerscharen: Wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt, und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Da hörten Zerubabel, der Sohn des Shealtiel, und der hohe Priester Jeschua, der Sohn des Josadak, und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Josadaks und des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Restes des Volkes, so dass sie kamen und sich an die Arbeit am Haus des Herrn der Heerscharen ihres Gottes machten, am 24. Tag des sechsten Monats, im zweiten Jahr des Königs Darius. Amen. Amen. Lass uns beten. Unser Herr, wir flehen, dass das Wort, das du vor 2500 Jahren durch den Propheten Haggai hast sprechen lassen, dass es auch heute Kraft hat, dass es auch heute dazu führt, dass die Gemeinde hört auf dich und auf dein Wort, dass sie dich fürchtet und dass sie tut, was du ihr sagst. Herr, erwecke unseren Geist, damit wir tun, was wohlgefällig vor dir ist, und verherrliche dich, Herr. Amen. Amen. Nehmt gern Platz. Haggai war einer der letzten drei Propheten des Alten Testaments. Er hat zur gleichen Zeit gewirkt wie der Prophet Sacharja. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, vor wenigen Wochen haben wir das schon einmal gehört, als wir uns in Offenbarung 11 mit den zwei Zeugen beschäftigt haben. Und nach diesen beiden, nach Haggai und Sacharja, kam nur noch Maleachi. Und dann hörte Gott auf, zu seinem alten Bundesvolk zu reden. Etwa 400 Jahre lang sandte Gott keine Propheten mehr. bis zu der Zeit, da er Johannes den Täufer sandte, um den Weg zu bereiten für seinen Sohn, den Messias, in dem er am Ende dieser Tage zu uns gesprochen hat. Wir beschäftigen uns jetzt also mit einigen der letzten Worte, die Gott zu seinem Volk im Alten Bund redete, kurz bevor er für mehrere Jahrhunderte schwieg. Und allein deshalb sollten wir schon gespannt sein zu erfahren, was es war, das Gott seinem Volk noch zu sagen hatte. Seine Botschaft lässt Gott überbringen durch Haggai. Was wissen wir über Haggai? Die Antwort ist so gut wie nichts. In Vers 1 erfahren wir, dass er ein Prophet war. Und wir wissen aus dem Buch Haggai, dass er 4-mal im Namen des Herrn geredet hat. Und weil für jede seiner 4 Prophezeiungen das genaue Datum angegeben wird, wissen wir auch, dass diese Prophezeiungen, dass sein Wirken einen Zeitraum von nicht einmal 4 Monaten umfasste. Und zwar die Zeit vom 29. August bis zum 18. Dezember des Jahres 520 vor Christus. Mehr wissen wir nicht über Haggai. Aber das scheint vielen nicht zu reichen, denn wenn man in die Kommentare schaut, dann findet man da viele Spekulationen über Haggai. Wo und wann ist er geboren? Lässt sein Name vielleicht irgendwelche Rückschlüsse zu? Hat er den alten Tempel noch mit eigenen Augen gesehen? War er mit dem Propheten Hesekiel befreundet? Oder vielleicht mit dem Propheten Daniel? Wie lang hat er eigentlich gewirkt? Nur diese 4 Monate oder noch länger? War er ein Priester? Wo ist er begraben? Wenn irgendetwas davon wirklich wichtig wäre, dann hätte Gott es uns mitgeteilt. Aber nicht der Bote ist das Entscheidende, sondern die Botschaft von Gott, die er überbringt. Und deshalb wollen wir uns beschäftigen mit der Botschaft des Haggai. Und wir wollen uns in dieser Predigt 3 Punkte ansehen. Erstens, die Umstände der Botschaft. Zweitens, der Inhalt der Botschaft. Und drittens, die Wirkung der Botschaft. Die Umstände der Botschaft. Das Buch Haggai beginnt mit einer Datumsangabe. Wir erfahren, wann Haggai die Botschaft, die er vom Herrn empfangen hatte, an das Volk verkündigte. Nämlich, Vers 1, im 2. Jahr des Königs Darius, im 6. Monat, am 1. Tag des Monats. Wie bereits gesagt, handelt es sich bei diesem Tag um den 29. August des Jahres 520 vor Christus. Aber es ist bemerkenswert, dass das Datum nach den Regierungsjahren des Königs Darius angegeben wird. Warum ist das bemerkenswert? Nun, weil König Darius kein jüdischer König war, sondern König des persischen Weltreichs. Wenn die Juden ihre Zeit nicht nach einem jüdischen, sondern nach einem persischen König berechnen, dann müssen die historischen Umstände, in denen sich die Juden befinden, außergewöhnlich sein. Lass uns deshalb zunächst schauen, wie die historische Situation war, als Haggai auftrat, um die Botschaft des Herrn zu verkündigen. Und dafür wollen wir etwas weiter ausholen. Nachdem Gott das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hatte, gab er Mose am Berg Sinai die Gebote, die das Volk halten sollte. Und als Mose diese Gebote dem Volk weitersagte, sie dem Volk verkündigte, da antwortete das Volk mit einer Stimme: Alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und als das Volk das gesagt hatte, da schloss der Herr am Berg Sinai einen Bund mit seinem Volk. Und er besiegelte diesen Bund mit dem Blut von geopferten Tieren, ein Vorschatten auf den neuen Bund, der besteht in dem Blut unseres Herrn Jesus Christus. Und direkt nach diesem Bundesschluss ging Mose hinauf auf den Berg. Und dort redete Gott zu ihm. Und er gab Mose den Auftrag, die Stiftshütte zu bauen, das Zelt der Zusammenkunft, ein tragbares Heiligtum, in welchem der Herr verehrt werden sollte, in dem er wohnen wollte, mitten unter seinem Volk. Aber als Mose wieder von dem Berg zurückstieg, nach 40 Tagen, da hatten sich die Israeliten die goldenen Ohrringe, die an ihren Ohren waren, abgerissen und hatten aus dem Gold ein Kalb gegossen. Und sie verehrten dieses Kalb als ihren Gott. Nur 40 Tage hat es gedauert nach dem Bundesschluss. Und das Volk hatte vergessen, dass es gelobt hatte, dem Herrn zu gehorchen. Und so war die ganze Geschichte des Volkes Israel. Immer wieder brachen sie den Bund mit ihrem Gott. Immer wieder wurden sie untreu. Immer wieder hurten sie anderen Göttern nach und vergaßen den Herrn. Aber auch wenn sie untreu wurden, der Herr blieb treu. Und er führte sein Volk nach Kanaan in das verheißene Land. Und dort wurde Israel zu einem Königreich. Und es gewann an Macht und an Reichtum. Und der zweite König von Israel, König David, baute sich ein schönes Haus. Aber dann lesen wir in 1. Chronik 17. Und es geschah, als David in seinem Haus wohnte, sagte David zum Propheten Nathan: Siehe, ich wohne in einem Haus aus Zedern. Die Lade des Bundes des Herrn aber wohnt unter Zeltdecken. König David merkte, dass es nicht recht war, dass er in einem schönen Haus aus Holz wohnte, während das Heiligtum Gottes immer noch das Zelt aus der Wüste war. Und deswegen wollte er auch dem Herrn ein Haus bauen, ein Tempel, der angemessen war. Aber weil David viele Kriege geführt hat und viel Blut vergossen hat, wollte der Herr nicht, dass David das Haus baut, sondern sein Sohn, der König Salomo, sollte es tun. Und so geschah es auch. König Salomo baute das Haus des Herrn. Er baute den Tempel in Jerusalem auf dem Berg Zion. Und als der Tempel eingeweiht wurde, geschah etwas Unglaubliches. Wir lesen darüber in 1. Könige 8. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Der Herr war eingezogen in den Tempel, in der Wolke, mit seiner Herrlichkeit. Und der König Salomo, als er das sieht, sagt: Gebaut, ja gebaut habe ich ein fürstliches Haus für dich, eine Stätte, wo du thronen sollst für Ewigkeiten. Der Tempel, das Haus des Herrn, war also der Ort, an dem Gott wohnte, an dem er thronte, mitten unter seinem Volk, an dem er seine Herrlichkeit zeigte und an dem er angebetet wurde von seinem Volk, wo das Volk ihm besonders begegnen konnte. Aber gegen Ende seines Lebens brach auch der König Salomo den Bund Gottes und er fing an, andere Götter zu verehren. Und deswegen ließ Gott das Königreich Israel zerfallen in zwei Reiche. In das Nordreich, das Königreich Israel mit seiner Hauptstadt Samaria, und das Südreich, das Königreich Juda mit seiner Hauptstadt Jerusalem und dem Tempel. Seht ihr, die Geschichte des Volkes Israel ist davon geprägt, dass sie immer wieder den Bund brechen, den Gott mit ihnen am Sinai geschlossen hat. Immer wieder brechen sie seine Gebote und verehren andere Götter. Gott hatte seinem Volk viel Segen verheißen, wenn sie seine Gebote halten würden und seinen Bund halten würden. Aber er hatte sie auch immer wieder davor gewarnt, dass er sie züchtigen würde, dass ein Fluch über sie kommen würde, wenn sie seinen Bund brechen. Und die schlimmste Züchtigung, der schlimmste Fluch, den Gott angedroht hatte, war der, dass er die Feinde Israel stark machen würde, damit sie Krieg führen gegen Israel und damit sie das Land veröden, zu einer Öde machen und die Städte und die Heiligtümer, den Tempel zur Trümmerstätte machen und dass die Israeliten zerstreut würden unter die Nationen. Zur Zeit Haggais war genau das geschehen. Das Nordreich, Israel, war von dem Assyrischen Reich besiegt und gefangen genommen worden. Vielleicht erinnert ihr euch noch, in unserer Serie über das Buch Jona haben wir schon darüber gehört, über das Assyrische Reich und seine Hauptstadt Ninive. Und dann, im Jahr 597 vor Christus, eroberte das Babylonische Reich unter König Nebukadnezar II. Jerusalem und das ganze Königreich Juda und zerstörte die Stadt und den Tempel. Ihr hört euch, was wir gelesen haben in Psalm 122 zu Beginn des Gottesdienstes, wie David singt über Jerusalem und über den Tempel dort. Es ist alles zerstört wegen der Untreue und dem Ungehorsam der Juden. Und nicht nur, dass die Stadt und der Tempel zerstört wurden, sondern ein großer Teil der jüdischen Bevölkerung wurde auch weggeführt in die Gefangenschaft, in das babylonische Exil. Die Warnungen Gottes, sie hatten sich erfüllt, weil das Volk nicht gehört hatte. Aber Gott vergaß nicht sein Volk im Exil. Er sandte Propheten, Jeremia und Daniel und Hesekiel, die es zur Buße aufriefen und die es trösteten mit der Verheißung, dass das Exil zu Ende gehen würde. Ja, schon 200 Jahre vor dem Exil, als noch niemand etwas wissen konnte über das babylonische Reich, das kommen würde. Schon 200 Jahre zuvor hatte der Prophet Jesaja verheißen, dass Jerusalem und der Tempel wieder aufgebaut werden würden. Und nicht nur das, er hat sogar den Namen des Mannes genannt, der den Wiederaufbau befehlen würde. In Jesaja 44 heißt es: Ich, der Herr, bin es, der von Jerusalem sagt, es soll bewohnt werden, und von den Städten Judas, sie sollen aufgebaut werden, und seine Trümmerstätten werde ich wieder aufrichten. Der von Kyros spricht: Mein Hirte, er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut, und der Grundstein des Tempels werde gelegt. Und tatsächlich, nach mehreren Jahrzehnten im babylonischen Exil wird das babylonische Reich erobert von den Persern, von dem persischen Reich. Und der Name des persischen Königs ist Kyros, so wie es Jesaja 200 Jahre zuvor vorhergesagt hatte. Und nicht nur der Name stimmt, sondern Kyros tut auch, was über ihn verheißen war. Im Jahr 538 vor Christus erlässt Kyros einen Erlass, von dem wir in Esra 1 lesen. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich. So spricht Kyros, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nun hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Und jeden, der übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen, mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh, neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Gott erweckt den Geist des Königs Kyros und sorgt dafür, dass Kyros die Juden in ihre Heimat zurückkehren lässt. Und das mit dem Auftrag, Jerusalem und den Tempel wieder aufzubauen. Und noch mehr als das, er befiehlt sogar, dass die Leute den Juden Gold und Silber und anderes geben sollen für den Bau des Tempels. Seht ihr, wie unglaublich Gott wirkt in der Geschichte. Und so geschieht es, dass etwa 50.000 zurückkehren nach Juda unter der Führung von Serubabel, dem Statthalter, einem Nachkommen des Königs David, und unter der Führung von Jeschua, dem hohen Priester. In Esra 3 lesen wir von einem der ersten Dinge, die sie taten, als sie zurückkehrten, als sie wieder in Jerusalem waren. Sie bauten den Altar des Herrn wieder auf und sie führten die Gottesdienste und die Opfer wieder ein. Und dann begannen sie, den Tempel wieder aufzubauen. Und das ganze Volk feierte den Beginn der Bauarbeiten, feierte die Grundsteinlegung. In Esra 3 lesen wir: So legten die Bauleute die Grundmauern zum Tempel des Herrn. Dabei ließ man die Priester in ihre Amtskleidung antreten, mit Trompeten, und die Leviten, die Söhne Asaf, mit Zimbeln, den Herrn zu loben nach der Anweisung Davids, des Königs von Israel. Und sie stimmten einen Wechselgesang an, mit Lob und Preis dem Herrn, denn er ist gut. Denn seine Gnade währt ewig über Israel. Und das ganze Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen beim Lob des Herrn wegen der Grundsteinlegung zum Haus des Herrn, sodass die Stimme bis in die Ferne gehört wurde. Mit großer Freude, mit großem Jauchzen begann sie die Arbeit am Haus des Herrn. Aber dann kamen die Samariter aus dem nördlichen Reich und wollten helfen beim Tempelbau. Aber die Juden lehnten ihre Hilfe ab. Und das führte dazu, dass die Samariter sich gegen die Juden wandten. In Esra 4 lesen wir: Da machten sie die Hände des Volkes Juda schlaff und schreckten sie vom Bauen ab. Und sie nahmen Ratgeber gegen sie in Dienst, um ihren Plan zunichte zu machen. Und dann schrieben sie eine Anklage an den persischen König Artasasta, den Nachfolger von Kyros. Und der befahl, dass sie dem Wiederaufbau mit Waffengewalt Einhalt gebieten sollten. Und dann heißt es weiter in Esra 4, damals wurde die Arbeit am Haus Gottes in Jerusalem eingestellt. Und sie blieb eingestellt. Bis zum zweiten Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Und an dieser Stelle beginnt das Buch Haggai. Im zweiten Jahr des Königs Darius. Im Jahr 520 vor Christus. 16 Jahre, nachdem der Wiederaufbau des Tempels eingestellt wurde. Das ist also die Situation, in der Haggai auftritt und seine Botschaft verkündigt. Und nun lasst uns schauen, welche Botschaft Haggai überbringt. Der zweite Punkt, der Inhalt der Botschaft. Lass uns zuerst fragen, wem die Botschaft gilt. In Vers 1 lesen wir, das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn des Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn des Jozadak, dem Hohenpriester. Gott richtet sich zuerst an die beiden Führer des Volkes, an Zerubabel und an Jeschua. Zerubabel war der Statthalter von Juda, er war aus dem Geschlecht Davids und damit eigentlich der rechtmäßige König von Juda. Aber weil Juda immer noch Teil des persischen Reiches war, immer noch besetzt war und nicht selbstständig, war Zerubabel nicht König von Juda, sondern nur Statthalter des Königs von Persien. Und Jeschua, er war der Hohepriester aus dem Geschlecht Aarons. Und wir alle kennen übrigens die griechische Form des Namens Jeschua, nämlich Jesus. Gott wendet sich also an diese beiden Verantwortlichen. Wenn man so will, an den politischen und den religiösen Führer. Die Führer sind also nicht nur vor den Menschen verantwortlich, sondern auch vor Gott. Aber auch wenn das Wort in erster Linie an diese beiden Führer geht, so scheint es doch so, als ob das ganze Volk die Botschaft hört. Denn in Vers 12 lesen wir, da hörten Zerubabel, der Sohn des Shealtiels, und der Hohepriester Jeschua, der Sohn des Jozadak, und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. In Vers 1 heißt es ja, dass Haggai im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats auftrat. Dieser Tag war ein Neumond. Und in Esra 3 haben wir gelesen, dass die Brandopfer wieder eingeführt wurden. Auch die Brandopfer für die Neumonde. Vermutlich war also das ganze Volk auf dem Zion versammelt und dem Herrn am Neumond zu opfern, als Haggai auftritt und seine Botschaft verkündigt. Diese Botschaft gilt also zuerst den Führern, aber genauso dem ganzen Volk. Wie lautet jetzt die Botschaft des Herrn? Vers 2. So spricht der Herr der Heerscharen. Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Der Herr muss zu seinem Volk sprechen und schaut, wie oft, nicht nur hier jetzt in den Versen, sondern insgesamt im Buch Haggai, in diesem ersten Kapitel, wie oft darauf hingewiesen wird, dass es der Herr der Heerscharen ist, der hier spricht. Der Herr muss also zu seinem Volk sprechen, weil sie seinen Tempel nicht bauen. Und die Ausrede des Volkes ist nicht, wir würden so gern den Tempel bauen. Wir versuchen alles Mögliche, aber wir können einfach nicht, weil da die Samariter stehen mit ihren Waffen und uns einen abhalten davon. Selbst wenn das so gewesen wäre, hätte das die Juden nicht aufhalten sollen. Denn wisst ihr, im Buch Nehemia, da geht es darum, dass die Juden die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen. Und auch dabei wurden sie von ihren Feinden gestört, die die Ausbesserung der Stadtmauer verhindern wollten. Und auch die kamen, um zu kämpfen gegen die Juden. Aber da haben die Juden ganz anders reagiert. In Nehemia 4 heißt es, und es geschah von diesem Tag an, als sie sahen, dass die anderen gegen sie kämpfen wollten, die eine Hälfte meiner jungen Männer waren dem Werk beschäftigt, und ihre andere Hälfte hielt die Speere, die Schilde und die Bogen und die Schuppenpanzer bereit. Und die Lastträger trugen ihre Last folgendermaßen. Mit der einen Hand arbeiteten sie am Werk, während die andere die Waffe hielt. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um seine Hüfte gegürtet. So bauten sie. Wieso waren sie so mutig, als sie die Mauer aufbauten? Wieso bauten sie, obwohl die Feinde gegen sie kämpfen wollten? Weil sie sagten, unser Gott wird für uns kämpfen. Aber beim Bau des Tempels wurden ihre Hände schlaff. Sie nahmen nicht die Waffe in die Hand und sagten, wir werden bauen, sondern sie stellten die Bauarbeiten ein. Sie hatten keinen Eifer, sie hatten kein Gottvertrauen. Da war niemand, der sagte, unser Gott wird für uns kämpfen. Und sie nahmen die Arbeit auch nicht wieder auf, als die Gefahr, als die Bedrohung vorüber war. Das Eingreifen der Samariter war 16 Jahre her. Und seitdem hatten die Juden nichts unternommen, um weiterzubauen. Mit großem Jauchzen hatten sie den Grundstein gelegt. Wo war ihr Eifer jetzt? Was war denn der wahre Grund dafür, dass die Juden das Haus des Herrn nicht bauten? Sie hatten einfach das Interesse daran verloren. Sie hatten andere Prioritäten. Sie haben sich für sich selbst interessiert. Sie haben ihre eigenen Häuser gebaut. Und sie haben nicht nur ihre eigenen Häuser gebaut, sodass sie ein Dach über den Kopf hätten, sondern sie haben ihre Häuser auch noch schön getäfelt. Sie haben Arbeit und Geld investiert, um es sich richtig schön zu machen. Da blieb leider keine Zeit für das Haus des Herrn. Wie anders haben wir das doch gelesen, wie anders war König David, als er sagte, siehe, ich wohne in einem Haus aus Zedern, die Lade des Bundes des Herrn aber wohnt unter Zeltdecken. Aber jetzt haben die Juden kein Problem damit, dass sie in getäfelten Häusern wohnen, während das Haus des Herrn in Trümmern liegt. In Vers 9 spricht Gott weiter. Mein Haus liegt verödet da, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Sie sind gelaufen für ihre eigenen Häuser, für ihre eigenen Angelegenheiten, für ihre eigenen Sachen. Sie haben sich ein Bein ausgerissen für sich selbst. Aber das Haus des Herrn, das Haus des Herrn zu bauen, die Zeit ist noch nicht gekommen. Erst einmal müssen wir an uns denken. Seht ihr, es geht hier nicht um Leute, die sowieso kein Interesse an Gott hatten. Es geht um die 50.000, die aus Babel zurückgekehrt sind. Das Exil hatte Jahrzehnte gedauert. Die meisten von denen waren in Babel geboren, die kannten gar nichts anderes. Die hatten da ihre Häuser und ihre Freunde und ihre Berufe. Aber sie haben alles verlassen, um zurückzukehren. Sie wussten, dass sie zurückkehrten in eine zerstörte Stadt und in ein verödetes Land. Sie wussten, dass sie ganz von vorne anfangen mussten. Aber sie haben es getan. Sie hatten Eifer. Und als erstes haben sie den Altar wieder aufgerichtet und haben wieder angefangen, Gottesdienste zu feiern und Opfer zu bringen. Und sie haben gejauchzt, als der Grundstein für den Tempel gelegt wurde. Das waren keine Menschen, die sowieso keinen Eifer für Gott hatten. Wenn du sie gefragt hättest, hätten sie gesagt, der Tempel des Herrn? Oh ja, das ist eine gute Sache, ein gutes Projekt, sehr wichtig. Das müssen wir unbedingt tun. Ich bin dabei, ich stehe voll dahinter. Aber das Problem war, dass ihnen in Wirklichkeit andere Dinge wichtiger waren als Gott und sein Haus. Und deswegen sagten sie, ein gutes Projekt, aber die Zeit ist noch nicht gekommen. Verstehst du, es geht hier nicht nur darum, wie die Juden vor 2.500 Jahren den Tempel aufgebaut haben. Es geht auch um uns. Es geht um unsere Gemeinde. Es geht um dich persönlich. Wir können eine Gemeinde sein, in der viele Dinge gut laufen, in der viele Geschwister mitarbeiten, Wir können die Gottesdienste feiern und wir können unsere Opfer bringen, wir können spenden und so weiter. Aber die Frage ist, was sind deine wahren Prioritäten? Der Herr, er sieht in dein getäfeltes Haus. Er weiß, was dir wirklich wichtig ist. Er weiß, worin du deine Zeit investierst, wofür du dein Geld ausgibst, wofür deine Begeisterung und dein Eifer brennen. Die anderen können das vielleicht nicht sehen, aber der Herr sieht in dein Haus. Und er hält es dir heute vor. Er macht es dir heute zum Vorwurf. Dafür kannst du laufen. Was ist mit mir und meinem Haus? Lass deine Ausreden fallen. Der Herr durchschaut sie alle. Und er fordert dich auf, dass auch du dich selbst heute prüfst. Der Herr spricht weiter in Vers 5. Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Und er wiederholt diese Aufforderung noch einmal in Vers 7. So spricht der Herr der Heerscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Das heißt, prüfe dich. Denke nach über dein Verhalten. Hinterfrage deine Motivation. Was sind die wahren Prioritäten in deinem Leben? Womit verbringst du deine Zeit? Wie wichtig sind dir deine Hobbys? Wofür gibst du dein Geld aus? Wer sind deine Freunde? Wer sind deine Vorbilder? Was sind deine Ziele in deinem Leben? Worum drehen sich deine Gedanken, wenn du wach im Bett liegst? Wie wichtig sind dir wirklich der Herr und sein Haus? Nun, heute gibt es keinen Tempel mehr, kein Gebäude, das wir bauen müssen. Der Tempel des Herrn in unserer Zeit ist die Gemeinde. Und jeder von uns soll ein lebendiger Stein in diesem Tempel sein. Bist du das? Bist du ein lebendiger, ein tragfähiger Stein in der Gemeinde? Baust du mit an der Gemeinde? Arbeitest du für die Gemeinde? Dienst du der Gemeinde in deinen Brüdern und deinen Schwestern? Investierst du deine Zeit und deine Arbeitskraft für die Gemeinde? Gibst du dein Geld für die Gemeinde? Ist der Herr und sein Tempel die Priorität in deinem Leben? Oder machst du machst du all diese Dinge erst, nachdem du die wirklich wichtigen Dinge getan hast? Sagst du vielleicht, oh, das Arbeiten für den Herrn, das Bauen seiner Gemeinde, das ist ein gutes Projekt, da stehe ich voll dahinter. Aber die Zeit ist noch nicht gekommen, dass ich mich so ganz hingebe für den Herrn und sein Haus. Sagst du vielleicht, die Zeit ist noch nicht gekommen, dass ich mich entscheide, Mitglied dieser Gemeinde zu werden. Ich beschäftige mich später mal damit. Sagst du vielleicht, die Zeit ist noch nicht gekommen, dass ich alle Veranstaltungen der Gemeinde besuche. Die Situation in meinem Leben, meiner Familie und so, das ist gerade alles ziemlich schwierig, da schaffe ich das nicht. Die Zeit ist noch nicht gekommen, dass ich hier oder dort mitarbeite, dass ich mich verpflichte, dabei zu sein. Ich muss mich erst noch um einiges anderes kümmern. Die Zeit ist noch nicht gekommen, dass ich von meinem Geld dem Herrn gebe, was ihm gebührt. Ich habe ja selbst kaum genug und muss mir noch so einiges kaufen. Seht ihr, ich bin froh, dass ich so offen über das Geld sprechen kann, weil ich kriege keinen Cent von dem Geld. Ich brauche das Geld nicht. Die Gemeinde braucht das Geld nicht. Es ist gut. Viele sagen, ja, seht ihr, die wollen nur euer Geld. Das Geld gebührt dem Herrn. Aber siehst du, das muss nicht immer die Gemeinde sein, um die es geht. Das soll heute unser Schwerpunkt sein, aber du kannst auch in anderen Dingen in deinem Leben falsche Prioritäten haben. Vielleicht sagst du ja auch, die Zeit ist noch nicht gekommen, dass ich mich als Hausfrau um mein Heim kümmere. Ich will erst noch was erreichen in meiner Ausbildung, in meinem Beruf. Vielleicht sagst du, die Zeit ist noch nicht gekommen, dass wir Kinder bekommen. Wir müssen erst Dinge noch ordnen in unserem Leben. Wann ist denn die Zeit gekommen, dass du tust, was der Herr sagt? Pastor Peter hat das schon angesprochen, aber ich muss auch nochmal ansprechen. Wisst ihr, wie traurig es mich macht, wenn ich sehe, mit welchem Eifer manche dabei sind, wenn es um Fußball geht oder wenn es um Hochzeiten oder Geburtstage oder sonst was geht? Wo ist dein Eifer, wenn es um die Evangelisation geht? Wieso baust du nicht mit dem gleichen Eifer, aber mit noch mehr Eifer am Haus des Herrn? Du kannst Fußball spielen, du kannst Hochzeiten planen und Geburtstage feiern, aber was sind deine Prioritäten? Woran investierst du dich wirklich? Wo ist dein Eifer? Wo ist deine Begeisterung? Oder wenn manche einen Gottesdienst oder eine Gebetsstunde ausfallen lassen, weil sie vielleicht zu müde sind oder sich zu kränklich fühlen. Natürlich musst du nicht kommen, wenn du wirklich krank bist. Aber prüfe dich selbst. Bist du so müde, bist du so krank, dass du auch nicht zur Arbeit gehen würdest? Und wenn du doch zur Arbeit gehen würdest in deinem Zustand, warum versäumst du dann die Zusammenkommen der Gemeinde? Kann es sein, dass deine Arbeit dir wichtiger ist? Dass deine Ruhe, deine Erholung, dein Schlaf größere Priorität haben in deinem Leben als das Haus des Herrn? Und wieso versäumst du einen Gottesdienst oder eine Gebetsstunde, weil du einen anderen Termin hast? Ist das wirklich wichtiger? Natürlich kann mal was dazwischen kommen. Aber ganz ehrlich, die Gründe, die ich bisher gehört habe, die haben mich meistens nicht überzeugt. Richte dein Herz auf deine Wege, überprüfe dein Verhalten, überprüfe deine Prioritäten. Dieses Thema geht jeden von uns an, das ganze Volk, die ganze Gemeinde. Aber es geht zuerst auch die Führer etwas an. Das Wort ging zuerst an Serubabel und Jeschua. Und das Wort geht auch zuerst an uns Pastoren, an Peter und mich. Auch wir müssen uns überprüfen, ob unsere Prioritäten stimmen, ob wir den rechten Eifer haben für den Herrn und seine Gemeinde. Denn es ist unsere Aufgabe, als gutes Beispiel voranzugehen. Geliebte, wenn ich euch diese Dinge sage, dann rede ich die nicht von oben herab, als wäre ich besser als ihr. Denn ich bin kein Stück besser als ihr. Das Wort trifft mich genauso. Ich muss das Wort genauso hören. Wie viel Zeit und Geld verschwende ich für irgendwelche dummen Dinge? Anstatt es einzusetzen für den Herrn und sein Haus. Wir alle sind aufgerufen zur Buße. Ja, wenn du sagst, ich predige oft hart, aber ich predige auch hart gegen mich selbst. Wenn der Herr sagt, richtet euer Herz auf eure Wege, dann meint er damit aber noch etwas anderes. Wir sollen nicht nur unser Verhalten überprüfen, wir sollen auch die Folgen unseres Verhaltens bedenken. Was sind denn die Folgen davon, wenn man andere Dinge wichtiger nimmt, wenn man sich selbst wichtiger nimmt als die Arbeit für den Herrn? Und das sagt uns der Herr ab Vers 6. Vers 6. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. Und weiter Vers 9. Ihr habt nach vielem ausgeschaut, und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das, spricht der Herr der Heerscharen, wegen meines Hauses, das verödet da liegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Und deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten, und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt, und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Wenn deine Prioritäten nicht stimmen, wenn du andere Dinge wichtiger nimmst in deinem Leben als den Herrn und die Arbeit für sein Haus, dann zieht der Herr seinen Segen zurück von dir. Und mehr noch als das, nicht nur, dass er nicht mehr segnet, er legt einen Fluch auf all dein Tun. Er hat es hier getan mit den Juden. Sie trachteten zuerst nach ihrem eigenen und nicht nach dem, was Gottes ist. Und dafür kam ein Fluch auf sie. Weshalb das? Weil sie für ihr eigenes Haus laufen, während sie nichts tun für das Haus des Herrn. Und dieser Fluch ist ein zweifacher Fluch. Zum einen sorgt er dafür, dass der Erfolg deiner Arbeit gering ist. Vers 6, ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Und Vers 9, ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Du willst lieber für dich arbeiten als für den Herrn? Du läufst für dein Haus, aber nicht für die Gemeinde des Herrn? Der Herr wird dafür sorgen, dass dein Arbeiten und dein Laufen dir wenig einbringt. Du meinst, du musst erstmal Dinge für dich tun, bevor du für den Herrn arbeitest? Du kannst dich mühen, so viel du willst, dein Erfolg wird gering sein, denn der Herr wird einen Fluch legen auf dein Tun. Wieso das? Wieso ist das so? Weil der Herr deine Arbeit verflucht, so wie er sagt in Vers 10, deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Arbeit und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über allen Arbeitsertrag der Hände. Der Herr herrscht über alles. Er hat die Macht, sogar dem Himmel und der Erde zu befehlen, dass du keinen Erfolg haben sollst. Er hat die Macht, die Dürre zu rufen über dich und über all dein Tun und über allen Arbeitsertrag deiner Hände. Siehst du, wenn du meinst, du müsstest irgendetwas anderem in deinem Leben Priorität geben vor dem Herrn und seinem Haus, dann erreichst du damit genau das Gegenteil. Der Herr wird seine Macht gebrauchen, damit du nicht den Erfolg hast, den du anstrebst. Und was willst du ausrichten gegen den Gott des Himmels und der Erden, wenn er gegen dich ist? Wenn sein Fluch auf dir liegt, dann kannst du dich abmühen, wie du willst. Dein Erfolg wird gering sein. Aber wie gesagt, der Fluch des Herrn ist ein zweifacher Fluch. Denn selbst wenn du etwas erlangst, wird es dich nicht befriedigen. In Vers 6 heißt es weiter in der zweiten Hälfte. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid noch durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. Und Vers 9, zweite Hälfte. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Selbst wenn du erlangst, wonach du strebst, wird es dich nicht glücklich machen, wird es dich nicht zufriedenstellen, es wird dich leer lassen, du wirst nicht satt werden. Denn der Herr wird hineinblasen und ohne Segen wird das zerrinnen, was du dir erarbeitet hast. Möglicherweise sagten die Juden ja auch, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen, denn es geht uns wirtschaftlich so schlecht. Wir haben Not. Wir müssen erstmal für uns selbst sorgen. Dann können wir uns vielleicht mit dem Haus des Herrn beschäftigen. Aber sie haben die Ursache mit der Wirkung verwechselt. Ihre schlechte Lage war nicht der Grund dafür, dass sie nicht für den Herrn arbeiten konnten, sondern es war die Folge davon, dass sie nicht arbeiteten und nicht gaben für den Herrn. Du meinst, du kannst nicht arbeiten für den Herrn, du kannst nicht geben für den Herrn, weil du selbst nicht genug hast, weil du erstmal für dich selbst sorgen musst? Verwechsel nicht Ursache mit Wirkung. Lass uns das Beispiel vom durchlöcherten Beutel noch kurz genauer betrachten. Wenn du sagst, ich muss fleißig arbeiten, weil ich Geld brauche. Ich will schließlich nicht für immer in meiner Wohnung bleiben und ich brauche vielleicht mal ein neues Auto, was auch immer. Aber wenn ich viel arbeite, dann bin ich natürlich auch erschöpft und ich habe dann wenig Zeit, noch was für den Herrn zu machen. Und was das Spenden angeht, ja natürlich spende ich, aber zuerst mal muss ich schauen, dass ich meine Rechnungen bezahle, dass ich die Anschaffungen mache, die ich ja machen muss. Und vielleicht ist es ja auch gut, wenn ich was auf die hohe Kante lege. Erstmal muss ich schauen, dass das ich habe. Aber von dem, was dann noch übrig bleibt, ja, von dem gebe ich dann was dem Herrn. Ist so, dieses Denken ist völlig falsch. Der Herr wird dafür sorgen, dass du dein Geld in einen löchrigen Beutel erwirbst. Auch wenn du viel arbeitest und wenn du viel sparst, es wird zerrinnen zwischen deinen Fingern, denn der Herr bläst hinein. Fragst du dich manchmal, wo das ganze Geld so schnell hingeht? Fragst du dich, warum es dich nicht zufriedenstellt, wenn du die Dinge kaufen kannst, die du dir gewünscht hast? Weil der Segen des Herrn nicht darauf liegt, weil du zuerst danach getrachtet hast und nicht nach dem Herrn. Richte dein Herz auf deine Wege. Wie anders ist es, wenn der Segen des Herrn auf einem ruht? Wie unser Herr Jesus sagt in Matthäus 6. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das ist die richtige Reihenfolge. Der Herr wird dich versorgen mit allem. Wieso glauben wir das nicht? Wieso handeln wir nicht danach? Seht ihr, wir lieben es, uns schöne Geschichten anzuhören von Leuten wie Georg Müller oder anderen, die wirklich so gelebt haben, die wirklich vertraut haben, dass wenn sie alles weggeben, der Herr sie versorgen wird und sie segnen wird. Oh, wir hören gern davon, wie der Herr diese Verheißung wahrgemacht hat in dem Leben von anderen. Aber wir handeln nicht danach. Und dann wundern wir uns, warum wir nicht so gesegnet sind wie diese Männer. Das muss sich aber nicht alles nur auf weltliche Dinge beziehen. Es kann auch sein, dass bei dir geistliche Dinge fehlen. Es kann sein, dass dein geistliches Wachstum ausbleibt, dass du kaum Fortschritte machst im Glauben, dass du keine Erfolge hast im Kampf gegen die Sünde. Auch bei diesen Dingen gilt, richte dein Herz auf deine Wege, überprüfe deine Prioritäten, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Denn sein Segen und sein Fluch wirken nicht nur im Natürlichen, wirken auch im Geistlichen. Nun, wenn Gott das den Juden jetzt alles gezeigt, alles vorgehalten hat, was sollen die Juden jetzt also tun? Ja, eigentlich ganz klar, was sie tun sollen. Aber der Herr sagt es ihnen noch einmal ganz deutlich. Vers 8. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Das ist übrigens die gleiche Aufforderung, die der Herr vor 18 Jahren schon durch den König Kyros hat sagen lassen. Da haben wir gelesen, wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel. Die Juden, sie sollen Buße tun. Sie sollen umkehren, nachdem sie ihr falsches Verhalten bedacht haben und die schlimmen Folgen, die ihr falsches Verhalten, ihre falschen Prioritäten hatten. Nachdem sie das getan haben, sollen sie jetzt endlich tun, was richtig ist. Keine Ausreden mehr. Die Zeit ist noch nicht gekommen mehr. Baut das Haus. Nicht später. Jetzt. Geht los. Steigt hinauf ins Gebirge. Holt das Holz. Baut das Haus. Das ist auch die Botschaft heute an dich. Bau das Haus. Hör auf zu zögern. Lass deine Ausreden. Jetzt ist die Zeit, das Haus zu bauen. Jetzt ist die Zeit, seine Prioritäten zu ordnen, zu arbeiten für den Herrn, sich einzusetzen für die Gemeinde. Was weißt du, ob noch einmal eine bessere Zeit kommt? Was weißt du, wann die Nacht kommt, in der niemand mehr arbeiten kann? Was weißt du, wie viel Zeit du überhaupt noch hast auf dieser Welt? Jetzt ist die Zeit. Jetzt geh los. Fang an, bau das Haus. Sei nicht wie der reiche Mann, von dem Jesus erzählt, der große Scheunen bauen ließ, um alle seine Güter einzusammeln. Und als er dann alles hatte, zu seiner Seele zu sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Er hat getrachtet nach all diesen weltlichen Dingen und meinte, jetzt wo ich alles habe, jetzt kann ich zufrieden sein, jetzt kann ich fröhlich sein. Und Gott sagt zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Richte dein Herz auf deine Wege und überprüfe deine Prioritäten. Mach dir klar, dass du Segen verlierst, wenn du nicht zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachtest. Und dann geh und bau das Haus, ordne deine Prioritäten, gib dich ganz hin für den Herrn und für seine Gemeinde, gib dich hin für die Arbeit in seiner Gemeinde, sammle himmlische Schätze für die Ewigkeit, sammle nicht Schätze für dieser Welt, die vielleicht morgen schon weg sind, morgen schon vergangen sind. Baue das Haus. Bis hier könnte man sagen, das ist eine harte Botschaft. So viele Ermahnungen, so viel Fluch. Aber jetzt kommt der Trost und die Ermunterung. Der dritte Punkt, die Wirkung der Botschaft. Vers 12. Da hörten Serubabel, der Sohn des Shealtiel, und der hohe Priester Jeschua, der Sohn des Josadak, und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Und Vers 14. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Josadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen Restes des Volkes, so dass sie kamen und sie an die Arbeit am Haus des Herrn, der Heerscharen ihres Gottes machten, am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Wir erleben eine Erweckung. Das Wort des Herrn, die Ermahnung des Herrn, sie hat wirklich Auswirkungen. Zuerst werden die Führer erwähnt. Die Führer werden erweckt. Serubabel und Jeschua und dann das ganze Volk. Oh, viele Propheten haben ihr ganzes Leben lang treu das Wort des Herrn verkündigt. Aber niemals haben sie erlebt, dass jemand wirklich hörte, dass jemand wirklich erweckt wurde. Aber hier ist es anders. Der Herr ist gnädig. Das ganze Volk wird erweckt. Und hört auf den Herrn und gehorcht seinem Wort. Das ganze Volk fürchtet sich vor dem Herrn. Das ist die richtige Reaktion. Wenn du heute die Botschaft des Herrn hörst, dann sollst du wirklich hören. Das heißt, du sollst auch glauben und verstehen, was Gott dir sagt. Du solltest nicht abweisen, sondern es soll in dein Herz dringen. Und du sollst dich fürchten vor dem Herrn, wenn du begreifst, dass du falsche Prioritäten hattest, dass du gesündigt hast gegen den Herrn, dass er alles sieht, dass er alles weiß, dass er schaut in dein getäfeltes Haus, dass er schaut in dein Herz und weiß, was wirklich wichtig ist für dich, wo wirklich deine Begeisterung und dein Eifer sind. Wenn du begreifst, wie gewaltig er ist, wie groß seine Macht ist, dass er Macht hat über Himmel und Erde und dass an seinem Segen und seinem Fluch alles gelegen ist, dass du nichts tun kannst ohne ihn, dass all dein Mühen und Arbeiten vergeblich ist, wenn er nicht segnet. Deshalb solltest du ihn fürchten. Und du sollst ihm gehorsam sein. Du sollst Buße tun und nicht länger zaudern, sondern dich an die Arbeit machen. Du sollst dich hingeben für den Herrn. Du sollst sein Haus, du sollst eine Gemeinde bauen. Du sollst kommen und beginnen mit der Arbeit. Und wir sehen, dass das nicht einfach die freie Entscheidung der Juden ist, sondern dass es Gott ist, deren Geist erweckt. So wie er 18 Jahre zuvor den Geist des Königs Kyros erweckt hat, damit er Sachen tat, die völlig unmöglich waren. Dass ein fremder König auffordert, Gold und Silber zu geben für ein unterdrücktes Volk, für ein gefangenes Volk. So wie er damals Gewaltiges getan hat, als er den Geist des Königs Kyros erweckte, so erweckt er jetzt auch den Geist des Serubabel und des Jeschua und des ganzen Volkes. Wann immer wir irgendetwas Gutes tun, irgendetwas Gott Wohlgefälliges, wann immer wir hören auf das Wort des Herrn und glauben, was er sagt und gehorchen, wann immer wir uns an das Werk machen, wann immer wir arbeiten für den Herrn, das alles ist das Werk des Herrn. Er ist es, der unseren Geist erwecken muss, damit er allein die Ehre hat. So wie wir das jeden Morgengottesdienst hören, wenn wir den Segen zugesprochen bekommen, dass er uns vollenden muss in allem Guten, damit wir seinen Willen tun, indem er in uns schafft, was für ihn wohlgefällig ist. Es ist das Werk des Herrn. Und weil der Herr dieses Werk tut, an den Herzen des Volkes kommen die Juden und sie machen sich an die Arbeit und bauen das Haus. Und dies ist die erste Auswirkung der Botschaft des Haggais, die erste Auswirkung, wenn wir gehorchen auf die Botschaft des Herrn, die wir heute gehört haben. Die erste Auswirkung ist, Gottes Arbeit wird getan. Wenn du hörst auf das Wort des Herrn und er deinen Geist erweckt und du an die Arbeit gehst, dann wird die erste Auswirkung sein, dass die Arbeit des Herrn getan wird, dass eine Gemeinde gebaut wird. Das allein sollte dir schon... Ja, dir genug Motivation geben. Die Arbeit des Herrn, sie wird getan. Aber das ist nicht die einzige Auswirkung. In Vers 13 heißt es, da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Wenn du dem Wort des Herrn glaubst, wenn du deine Sünden erkennst und sie bereust, wenn du dich fürchtest vor dem Herrn und umkehren willst und es jetzt besser machen willst als vorher und jetzt arbeiten willst für den Herrn, dann verheißt der Herr dir, dass er mit dir ist. Das heißt, der Fluch wird von dir weichen, der Segen wird zurückkehren. Gott wird mit dir sein. Welchen größeren Segen kann es denn überhaupt geben für einen Christen, wenn sein Gott mit ihm ist? Siehst du, der Tempel, der war doch nicht für Gott. Gott hat den Himmel und die Erde, der braucht doch kein Haus von Menschen gemacht, damit er darin wohnen kann. Erinnert ihr euch, warum Gott die Stiftshütte gegeben hat? Als Zeichen seines Bundes, als Zeichen für die Menschen. Er wollte mitten unter seinem Volk wohnen. Er ist dort eingezogen mit seiner Herrlichkeit. Der Tempel ist nicht für Gott, er ist für das Volk, zu seinem Segen. Wenn du die Gemeinde baust, dann tust du dir selbst damit einen Gefallen. Denn sie ist doch nicht für Gott, sie ist doch für dich, zu deinem Segen. Und wenn der Herr mit dir ist, dann brauchst du dich nicht zu sorgen, was wohl geschehen wird, wenn du wirklich Gott und seine Gemeinde an erste Stelle stellst. Wenn du wirklich deine Kraft und deine Zeit und dein Geld hingeben wirst für den Herrn. Du brauchst dich nicht zu sorgen, was dann aus dir wird. Denn der Herr ist mit dir. Er wird dafür sorgen, dass du keinen Mangel hast. Unser Gott wird für uns kämpfen. Und wenn du zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit trachtest, dann wird dir alles andere zufallen. Vertraue doch deinem Gott und seiner Verheißung. Das ist die zweite Auswirkung. Der Segen des Herrn wird mit dir sein. Ja, der Herr selbst wird mit dir sein. Und schließlich die dritte Auswirkung. Vers 8. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus, dann werde ich Gefallen daran haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Wenn wir Gottes Arbeit tun, wenn wir seine Gemeinde bauen, wenn wir uns hingeben für ihn, dann wird Gott Gefallen daran haben und er wird sich verherrlichen. Was kann sich ein Christ Größeres wünschen, als dass Gottes Gefallen auf ihm und seinem Tun ruhen und dass er verherrlicht wird? Wenn wir als Gemeinde, nicht nur einzeln, sondern alle, die Pastoren, die ganze Gemeinde, wenn wir alle auf Gottes Wort hören und uns fürchten vor ihm und unsere Prioritäten ordnen und uns an die Arbeit machen und seinen Willen tun und seine Gemeinde bauen, dann wird der Herr Gefallen daran haben und er wird verherrlicht. Er wird sich verherrlichen in unserer Mitte. Sein Segen wird auf uns ruhen. Er wird wandeln, unser Herr Jesus, inmitten seiner Gemeinde. Und wir werden erleben, wie wir Fortschritte machen und geistiges Wachstum haben und keinen Mangel leiden. Und er wird sich auch durch uns verherrlichen und wird uns gebrauchen, um seinen Namen groß zu machen. Nicht nur hier in seiner Gemeinde, sondern in dieser ganzen Stadt und in diesem ganzen Land. Die Frage ist, wirst du mitbauen? Wirst du die Gemeinde mitbauen? Von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit allem Eifer. Baue das Haus. Möge der Herr unseren Geist erwecken, damit wir alle kommen und seine Arbeit tun. Und ihn an erste Stelle stellen und seine Gemeinde bauen. Und möge der Herr mit uns sein und für uns kämpfen und uns segnen. Und möge sein Gefallen auf uns ruhen. Und möge der Herr sich verherrlichen, wenn wir gehorsam sind und tun, was er uns sagt. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr, Wir wünschen uns, dass deine Arbeit getan wird, dass du mit uns bist und uns segnest und dass du Gefallen hast an uns und unserer Arbeit und dass du dich verherrlichst, Herr. Und deswegen bitten wir, dass du wirklich unseren Geist erweckst, dass wir unser Herz richten auf unsere Wege und dass wir dich wirklich an erste Stelle stellen, dass wir für dich arbeiten, uns hingeben für dich und alles, was wir sind und haben, dass wir bauen an deinem Haus, an deiner Gemeinde, damit deine Arbeit getan wird, damit du mit uns bist und uns segnest, damit du Gefallen hast an uns und verherrlicht bist in unserer Mitte und so ist dein Wille ist durch uns noch an vielen weiteren Orten, Herr. Herr, erwecke unseren Geist, denn alle schönen Worte können nichts tun, wenn du nicht den Geist erweckst. Herr, schenke eine Erweckung in dieser Gemeinde, damit jeder kommt und baut an deinem Haus. Sei uns gnädig, Herr, und verherrliche dich. Amen. Amen.